Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Kann man mit Diabetes um die Welt schippern? Das vergessen Sie mal lieber, sagte sein Arzt. Aber die Sehnsucht war stärker. Bastian Haug. Zweimal hat er unter Segeln die Ostsee umrundet mit einem Folgeboot. Und heute macht er anderen Diabetikern Mut. Ihr könnt es schaffen. Kürzlich hat der Kosmopolit mit seiner neuen Stahljacht festgemacht im City-Sporthafen. Wir haben dort mit dem Schleswiger Jungen gesprochen über seine Reisen, sein Leben mit Diabetes und die Pläne mit dem neuen Boot. Und damit herzlich willkommen zur 3286. Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Hans-Jürgen Mende. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert auf NDR 90,3. Wir sind an Bord der Segeljacht Gier hier im Hamburger City Sporthafen und sie gehört Bastian Haug. Bastian Haug, wir kennen Sie natürlich über Tadorna, über das Folgeboot. Jetzt haben Sie ein neues Boot. Erzählen Sie ein bisschen was über dieses Boot. Ich schätze mal so 12 Meter dürfte es haben.
Genau, das Schiff hat 40 Fuß, also knapp unter 12 Meter, wiegt 15 Tonnen, das ist eine ganze Menge. Das Schiff ist aus Stahl, also nicht mehr Lerche auf Eiche wie meine kleine Tadorna, sondern solider Stahl, ist 1998 gebaut worden in England, ursprünglich als Expeditionssegelschiff für die Arktis. Und der Erstbesitzer war ein ehemaliger Hubschrauberpilot der Marine, glaube ich, und wollte damit in die Arktis und sich einen Winter einfrieren lassen. Diese Expedition hat nie stattgefunden. Das Schiff stand dann jahrelang in der Halle, ist dann von einem anderen Briten übernommen worden. Der war U-Boot-Chefingenieur auf einem britischen Atom-U-Boot und hat dieses Schiff die letzten 10 Jahre gesegelt, aber auch nie besonders weit. Und über ein paar Umwege gehört sie jetzt mir.
Der Name Gier, was heißt das? Wo kommt das her?
Gier ist der englische Begriff für den Gärfalke. Der Gärfalke ist einer der größten oder sogar der größte Falke der Welt, lebt in der Arktis, ist typischerweise weiß. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu meinem Boot Tadorna. Tadorna ist ja eine Brandgans oder Brandente. Auch das eine, man streitet sich, entweder kleine Gansart oder große Entenart, ebenfalls weiß, lebt ebenfalls in Sibirien und Ostsee und Räumen und Co. Insofern habe ich zu der kleinen Brandgans jetzt eine große Brandgans gekauft und ob der Name so bleibt oder nicht, müssen wir nochmal schauen. Ich finde Gier etwas umständlich, aber dass sie ein großer Vogel ist, das finde ich gut.
Das heißt, Sie kaufen Ihre Boote nach ornithologischen Gesichtspunkten?
Das könnte man jetzt so auslegen, ja.
Das Umtaufen soll Ihr Unglück bringen, sagen die alten Seeleute?
Das ist richtig, deswegen zögere ich auch noch etwas, aber ich bleibe auf jeden Fall bei große Brandgans und damit ist es ja nur ein, ich schau mal.
Wo haben Sie das Boot gefunden? Wie sind Sie aufmerksam geworden auf dieses Boot?
Ich sagte ja etwas über Umwege. Sie war nicht in den klassischen Yachtmärkten gelistet und ich habe aber sehr bewusst angefangen, in England zu suchen, als das mit Brexit losging, weil, der Pfundverfall, es wurde etwas günstiger, so viel Geld habe ich nicht. Dieses Schiff hätte ich mir vor 2 Jahren nie im Leben leisten können und dann kam eben Pfundverfall und ein altes Stahlschiff will auch keiner. Der ehemalige Eigner hat schon länger versucht, es zu verkaufen. Gefunden habe ich sie über eine intensivierte Google-Suche, als mir klar war, wonach ich suche, über Begriffe wie Stahl, 40 Fuß, Schwenkkiel, war mir ganz wichtig und so ein paar Begriffe und irgendwann poppte sie auf und das war vor 1,5 Jahren das erste Mal der Fall und seitdem bin ich dran geblieben und jetzt im September war es dann endlich soweit.
Jetzt gibt es ja unter Menschen diese Liebe auf den ersten Blick, eigentlich bei Bootskäufern gibt es das auch, war das Liebe auf den ersten Blick, haben Sie gleich gesehen, das ist jetzt mal ein neues Boot?
Jein, ich habe sie gesehen, ich habe die Fotos mir angeguckt und habe gedacht, das ist ein irres Schiff, habe aber auch das Preisschild gesehen und das war jenseits von Gut und Böse. Sie hat mich aber nicht losgelassen. Ich habe mir ganz viele andere Schiffe angeschaut in den letzten 1,5 Jahren und bin irgendwie immer wieder hierhin zurückgekommen auf diese Webseite. Und irgendwann habe ich dann entschieden, als das Pfund weiterfiel, ich muss da einfach mal hin und den Typ mal kennenlernen. Und das habe ich dann gemacht. Und das war neben der Tatsache, dass das ein tolles Schiff war, also auch in Realitas, nicht nur auf den Fotos, war das ein tolles Treffen mit diesem britischen Atom-U-Boot-Ingenieur. Und seitdem war ich mir eigentlich sicher, dass ich dieses Schiff haben möchte, aber es hat dann noch etwas gedauert, bis wir uns über so ein paar andere Sachen einig geworden sind.
Das Stichwort Tadorna fiel jetzt schon ein paar Mal, ein altes Holz-Folgeboot, mit dem Sie zweimal die Ostsee umrundet haben. Auch den Sommer haben Sie jetzt mit Tadorna verbracht. Haben Sie ein bisschen schlechtes Gewissen?
Tadorna ist mehr als nur ein Schiff und das kann ich, also verkaufen kann ich das eh nicht. Tadorna werde ich zum schönen Sommersegeln auf der Schlei benutzen und dieses Schiff wird eben ihre große Schwester und das Mutterschiff und wird mich vielleicht auch mal weit über die Grenzen der Ostsee hinaus tragen.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert auf NDR 90,3. Wir sind an Bord der Segeljacht Gier im City-Sporthafen in Hamburg, ganz in der Nähe der Elbphilharmonie. Und dieses Boot gehört Bastian Haug. Ist das eine Konstruktion, eine Eigenkonstruktion, ein Eigenbau derjenigen, die das Boot gebaut haben?
Ja und nein. Das Boot an sich, der Riss, ist ein klassisches Vandestaat-Design, ein holländisches Design, hundertfach gebaut, eine Vandestaat 40, allerdings mit sehr, sehr vielen Modifikationen. Das fängt an beim Unterwasserschiff. Es hat eben einen Schwenkkiel und keinen Festkiel, wie die Vandestaats das eigentlich haben.
Das ist hier vorne, sieht man ein bisschen die Mechanik, da kann man hier oben reinschauen.
Genau. Also in diesem großen mit Teak verkleideten Kasten verbirgt sich ein Stahlkasten und darin verbirgt sich der Kiel, der hoch und runter gefahren wird.
Da kann man hier aufmachen an der Seite, da ist eine Klappe.
Genau, wenn man reinschaut, sieht man direkt hier 30 cm weiter unten den Wasserspiegel.
Ja, das ist ein bisschen ungewöhnt, ja.
Ja. Hier oben gibt es ein kleines Guckloch, da sieht man, wenn der Kiel oben ist, jetzt gerade nicht viel, aber wenn der Kiel unten ist, guckt man hier runter und sieht die Fische schwimmen. Und dieser Kiel wiegt 1,8 Tonnen. Das ist ein 1,8 Tonnen schwerer Kiel aus Stahl, gefüllt mit Blei, der über diese Mechanik, über eine große elektrische Winde hoch und runter gefahren werden kann, sodass man eben aus den über 2,50 Meter, ich glaube 2,80 Meter Tiefgang innerhalb von einer guten Minute einen Tiefgang von nur 1,10 Meter machen kann. Damit hat das Schiff dann weniger Tiefgang als meine kleine Tadorna. Und ich kann nach wie vor in jeden kleinen Ostseehafen, in jede Lagune rein. Das war mir wichtig, dass ich nicht gefangen bin in den großen Yachthäfen der Ostsee. Ja, das geht.
Ja, jeder, der ein Boot hat, der weiß natürlich, jetzt geht es erst richtig los mit dem Basteln. Jeder hat so seine Vorstellung über sein Boot. Was wird sich hier ändern an Bord?
So wahnsinnig viel nicht. Dieser etwas erhöhte Aufbau mit großen Fenstern und viel Licht und dass ich Stehhöhe habe, das war für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Auch sonst ein großes, richtiges Badezimmer mit Dusche. Das ist ja im Vergleich zu einem Folgeboot ein Luxus, der Wahnsinn ist. Ich habe 600 Liter Dieseltanks an Bord, 1000 Liter Wasser und der ganze Innenausbau hier aus massivem Teak. Hier sind insgesamt 3 Kubikmeter Burma-Teak drin verbaut. Das ist ein Wahnsinn. Da gibt es wenig dran zu machen. Und auch technisch ist dieses Schiff umgebaut worden von einem Hubschrauberpiloten und einem U-Boot-Ingenieur auf so Top-Zustand und gut ausgerüstet, dass es da nicht viel zu meckern gibt. Umbauen im großen Stil werde ich nicht viel. Ein alter Dieselofen, der im Moment in meinem Folgeboot steht, wird dort raus und hier reinkommen. Ganz viel Persönliches muss, also hier hängt ja noch kein Bild an der Wand. Hier ist noch nichts wirklich von mir drin.
So ein Deko-Setzkasten.
Ja, das, genau. Mein Buch steht hier. Das ist schon mal.
Segelt das Boot denn? Also bei 15 Tonnen, 12 Meter, das ist ja alles ganz massiv, Holz und Stahl. Naja, brauchen Sie 7-8 Windstärken, damit das Ding überhaupt zum Laufen kommt?
Also natürlich, also bei Tadorna ist ja bei 7-8 irgendwann Schluss. Das wird hier definitiv nicht der Fall sein. Da fühlt sich dieses Schiff wahrscheinlich erst richtig wohl. Auf der Überführung jetzt von Plymouth, Southampton und dann Southampton hier rüber, insgesamt fast 700 Meilen, hatten wir Windstärken zwischen 2 und 6 bevor. Das war alles super. Wobei bei unter 3 Windstärken wird es schwieriger, einfach weil 15 Tonnen bewegt werden wollen, ganz klar.
Das Hamburger Hafenkonzert auf NDR 90,3. Wir sind an Bord einer Segeljacht, einer Stahlsegeljacht, sehr schwer gebaut, 12 Meter etwa lang, hier im City-Sporthafen in Hamburg. Sie gehört Bastian Haug, der ja bekannt geworden ist mit seiner, ja, kann man sagen, zweifachen Ostsee-Umrundung mit einem Folgeboot, mit Tadorna. Da ist ein Buch entstanden, auch ein Film. Und das Besondere an diesen Reisen ist, dass Sie das als Diabetiker gemacht haben. Wo lagen die besonderen Schwierigkeiten, Diabetes und Segeln zusammenzubringen?
Ja, als ich geplant habe, diese zwei langen, oder eigentlich war geplant, einen langen Sommer auf See zu verbringen, habe ich mich schon gefragt, wie geht das mit dem Insulin, wie kühle ich das unterwegs, was für eine Art von Versicherung brauche ich. Ich war ja auch in Russland, in Kaliningrad. Ne? Wie ist man da abgesichert als Europäer? Was ist mit Seekrankheit? Ganz wichtiges Thema. Ich bin relativ robust, aber manchmal kann es auch mich erwischen. Und wenn man weiß, dass Diabetes mit Ernährung und Insulin und das aufeinander abgestimmt zu tun hat, dann kann man sich ja ein Szenario vorstellen, in dem man isst, dann Insulin entsprechend den Kohlenhydraten spritzt und dann erwischt es einen und man geht Fische füttern. Das ist gefährlich. Das waren Fragen, die ich mir am Anfang gestellt habe. Als ich dann unterwegs war, habe ich relativ schnell festgestellt, dass man, wenn man gewisse Vorkehrungen trifft, darüber aktiv nachgedacht hat, was ich hatte, bevor ich los bin, dass das in der Realität gar nicht so wild war, wie ich dachte. Oder andersrum, weil ich so gut vorbereitet war, wurde es eigentlich nie zum Problem.
Jetzt sind Sie große Strecken auch alleine gesegelt. Das heißt, wenn Sie in einen Zuckerschock, wie man das im Volksmund nennt, oder in ein Koma fallen, hätte Ihnen keiner helfen können.
Das ist richtig. Deswegen ist das die Prämisse sozusagen. Eine Unterzuckerung auf See darf einfach nicht vorkommen. Das heißt, man ist als Diabetiker auch im ganz normalen Alltag natürlich sehr vorsichtig und muss immer in sich hineinhorchen und aufpassen, dass man weder mit zu hohen Werten herumläuft, weil hohe Blutzuckerwerte langfristige Schäden verursachen können, aber eben vor allem nicht in eine Hypo, in eine Unterzuckerung gerät, weil man dann im Worst Case bewusstlos werden kann und einfach umkippt. Und wenn einem das zu Hause im Bett passiert, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wenn einem das beim Autofahren oder in der U-Bahn oder am Lagerfeuer oder
Eben auf dem Segelboot, weit draußen.
Genau, dann ist das potenziell gefährlich, sehr gefährlich. Das darf nicht passieren.
Wie haben Sie erfahren, dass Sie Diabetes 1 haben?
Es ist eine Autoimmunerkrankung, dem zugrunde eine Veranlagung liegen muss. Aber was genau das Ganze auslöst, ist bis heute nicht erforscht. Man weiß
aber
nicht.
Es ist anders als diese sogenannte Altersdiabetes, die man bekommt, wenn man teilweise auch, wenn man sich nicht sonderlich gut ernährt hat, im Leben wenig Sport getrieben hat.
Genau, also Typ 1 und Typ 2 heißt beides Diabetes, hat aber eine ganz andere Genese, wobei auch bei Typ 2 eine ganz starke erbliche Komponente mit reinspielt, aber dann eben der größte Risikofaktor ist Übergewicht oder falsche Ernährung oder zu wenig Bewegung, Rauchen, ganz wichtiger Risikofaktor. Da kann man eine Menge präventiv machen und selbst wenn man Typ 2 Diabetiker ist oder geworden ist oder Typ 2 Diabetes bekommen hat, kann man auch sehr viel ohne Medikamente erreichen, wenn man es revidieren möchte. Bei Typ 1, das bekommt man typischerweise schon im Kindesalter oder zur Pubertät. Ich war 20, das war relativ spät. Das kann einen auch mit 40 noch erwischen. Aber Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, die kommt von jetzt auf gleich und da kann man auch nichts dran ändern. Da hat man nichts falsch gemacht, das ist einfach auf einmal da. Das eigene Immunsystem frisst die Zellen, die Insulin produzieren und die sind dann einfach nicht mehr da. Insulin fehlt. Und dann merkt man, das war ja die Frage, das sehr schnell, man merkt es daran, dass man ganz viel Durst hat, dass man ganz schnell Gewicht verliert, dass es einem insgesamt wirklich schlecht geht und man sich fragt, was ist eigentlich los? Und irgendwann geht man dann zum Arzt und denkt, man hat vielleicht irgendwas mit dem Bauch, sag ich mal. Und der piekst einem dann einmal in den Finger, macht einen Blutzuckertest und guckt dann ganz erschrocken. Und dann kriegt man diese schöne Nachricht. Herzlichen Glückwunsch, Herr Haug, Sie haben Typ 1 Diabetes. Ist übrigens eine chronische Erkrankung bis zum Rest Ihres Lebens.
Ja, Sie waren damals im Zivildienst und hatten eigentlich vorgehabt, nach dem Zivildienst so als Hitchhiker auf Weltumsegelung zu gehen. Und dann kam diese Nachricht. Was ist in dem Moment in Ihrem Kopf vorgegangen?
Eine meiner ersten Fragen an den Arzt war, was ist eigentlich mit Segeln? Die Antwort war ziemlich verheerend, nämlich, das lass mal schön bleiben. Und an den Rat habe ich mich ja auch gehalten, 10 Jahre lang. Ich bin 10 Jahre zwar ab und zu gesegelt auf unserem Familienschiff mit meinen Brüdern, mit Freunden, aber nie wirklich weit weg von Land. Also immer so, dass man morgens los und abends wieder im Hafen. Diese Realisierung, meine große Leidenschaft segeln, das wird jetzt irgendwie anders oder gar nicht mehr, das hat mich fast mehr getroffen als alles andere.
Das Hamburger Hafenkonzert auf NDR 90,3, heute von Bord einer Segeljacht, der Segeljacht Gier. Sie gehört Bastian Haug und Sie haben uns gerade erzählt, wie das war, als Sie die Nachricht bekommen haben, Sie leiden unter Diabetes 1 und mit Segeln wird das nichts mehr. Aber Sie sind dann doch wieder zum Segeln gekommen. Wie war das?
10 Jahre später, 1997, am 1. Dezember, kam die Diagnose Diabetes Typ 1 und am 1. April 2007 habe ich mein Vollgebot Hadorna gekauft. Das war weder geplant noch besonders bewusst. Das Boot poppte auf einmal irgendwie so in mein Leben und es war sofort klar, das muss ich haben. Das ging dann alles ganz schnell. Und 2007 bin ich so ein bisschen rumgesegelt auf der Ostsee, hatte da einen festen Job. Da war an langes Segeln eigentlich gar nicht zu denken. Ich war gerade 30 geworden, war so im Begriff, mein Leben zu sortieren und so langsam beruflich auch Gas zu geben. Das kam dann anders. Im Winter 2007, 2008 kam irgendwie dieser alte Traum, ich wollte doch mal einen Sommer segeln, wieder hoch. Dass ich mit einem 7,5 Meter Vollgeboot nicht um die Welt segeln würde, war ganz schnell klar, dass das mit Diabetes vielleicht auch nicht gleich gehen würde auch. Aber da habe ich mir vorgenommen, ich segle nächsten Sommer einfach mal einen Sommer rund Ostsee. Und das war für mich so die Wiedergutmachung, vielleicht für die 10 Jahre davor, wo Segeln nicht so wirklich ging. Das war der Plan. Und den habe ich durchgezogen. Ich habe meinen Job gekündigt, mich einen ganzen Winter unter dieses Boot gelegt und mit sehr begrenzten finanziellen Mitteln und ganz viel Unterstützung durch auch Sponsoren und Freunde und Co. dieses Boot einigermaßen flott bekommen und bin im Sommer 2008 mit einer schwimmenden Baustelle von 7,5 Metern einen ganzen Sommer, 8 Monate rund um die Ostsee gesegelt, bis nach Kaliningrad, Baltikum, St. Petersburg und dann über die Orlands, Finnland, Schweden wieder zurück nach Hause.
Was haben Sie beruflich in diesen 10 Jahren davor gemacht?
Ich habe nach der Diagnose angefangen zu studieren. Erst ein Semester Schiffbau in Hamburg-Harburg, aber das war...
Die Mathematik, was hat den Ausschlag gegeben, es aufzugeben?
Nicht unbedingt die Mathematik, das wäre noch gegangen. Eher die Realisierung, dass Schiffbau wenig mit schönen Segelschiffen und mehr mit großen Tankern zu tun hatte. Und das schwebte mir nicht so vor. Ich habe dann im Ruhrgebiet in Wittenherdecke Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich bin dann aber nach 3 Jahren dort gegangen, war 3 Jahre im Libanon und habe in Beirut gelebt und in Damaskus und habe Nahostwissenschaften, Schwerpunkt politische Ökonomie, Nahost und Co. studiert. Und habe dann auch in diesem Bereich gearbeitet. Ich habe ein Nachwuchsstipendium bekommen und habe 3 Jahre lang im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik Nahosten gearbeitet. In Paris bei der OECD, in New York bei den Vereinten Nationen, im Auswärtigen Amt und zuletzt bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Das klingt sehr reizvoll, aber das Segeln hat dann letztlich doch den größeren Reiz dargestellt.
Vieles ergibt sich bei mir irgendwie so und das hatte sich halt so ergeben. Ich habe damit auch nicht gehadert, aber als irgendwie dieses Schiff auf einmal in meinem Leben auftauchte, wusste ich, ich brauche eine Pause. Und es war jetzt keine bewusste Entscheidung, das komplett an den Nagel zu hängen. Die Entscheidung lautete, ich nehme mir einen langen Sommer frei und gehe einen langen Sommer segeln und danach schauen wir mal. Aber eigentlich war der Plan, danach kommt der nächste richtige Job. Auch das hat sich dann wieder so ergeben. Ich kam zurück, kriegte das Angebot, ein Buch zu schreiben. Als ich das Manuskript eingereicht hatte und dann sicher war, jetzt muss ich mir aber ganz schnell einen Job suchen, kam kurz danach der Anruf von Delius Klasing: Herr Haug, wohin segeln Sie denn nächstes Jahr?
Und da war noch eine Rechnung offen.
Genau, ich wollte alle 4 Punkte, den südlichsten, östlichsten, nördlichsten und westlichsten miteinander verbinden. Das habe ich bis auf den nördlichsten geschafft. Insofern fehlte da was. Und dann bin ich halt 2009, als DK sagte, segeln Sie doch nochmal los, Herr Haug, habe ich gesagt, also noch ein Buch schreibe ich nicht, aber ich nehme gerne Kamera mit und ich kann ja zwischendurch mal filmen. Und bin dann los nach Haparanda zum nördlichsten Punkt der Ostsee, zu dieser ominösen Tonne, an der ein Briefkasten hängt. Und habe gefilmt. Und daraus ist dann ebenfalls der Film entstanden, Raus ins Blaue. Gleicher Name wie das Buch.
Bastian Haug, Segler, Diabetes, Mutmacher und unser Gesprächspartner heute im Hamburger Hafenkonzert. Nach den Nachrichten geht's hier weiter. Dann erzählt der 34-Jährige uns unter anderem, warum er eher segeln als laufen konnte. Mein Name ist Hans-Jürg Mende. Bis gleich. Noch einmal herzlich willkommen zur 3286. Sendung. Jedes Boot hat eine Seele, sagt Bastian Haug, und der muss es wissen. Seit frühester Kindheit in Schleswig ein passionierter Segler, heute zu Hause in der Welt und das mit Diabetes 1. Für ihn inzwischen mehr Berufung als Krankheit. Also gibt es viel zu besprechen, auch in dieser zweiten Stunde. Schönen guten Morgen, sagt Hans-Jürgen Mende. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert auf NDR 90,3 von Bord einer Segeljacht. GIR heißt sie. Ich spreche das wahrscheinlich die ganze Zeit falsch aus. Wie heißt es richtig? GYR geschrieben.
Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Ist ja ein britischer Name. Die deutsche Übersetzung ist GIR Falke. Und da das etwas umständlich ist, hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, werde ich sie wahrscheinlich demnächst umbenennen. Für mich ist sie die große Brandgans. Und in die Richtung wird der Name auch gehen.
Bastian Haug, Sie haben uns eben erzählt, wie es gewesen ist, als Sie dann mit Tadorna, dem alten Vollgeboot von 1959, die Ostsee zweimal umrundet haben. Sie haben uns zuvor erzählt, wie das mit Ihrer Diabetes war. ich glaube, man muss sehr diszipliniert sein, wenn man solche Touren machen möchte mit einer, ja, ich traue mich jetzt nicht, Erkrankung zu sagen. Wie sagen die Diabetiker zu dem, was sie haben?
Ja, es ist eine Krankheit, ganz klar. Ich tue mich schwer mit dem Begriff Behinderung, auch wenn man das so bezeichnen kann, weil ich mit meinem Diabetes sehr gut leben kann. Ich wäre lieber 100% gesund, keine Frage, aber mit modernen Technologien, mit Disziplin natürlich, mit einer einigermaßen gesunden Grundeinstellung, auch emotional, kann man damit sehr gut durchs Leben gehen und auch sehr, sehr lange, sehr gesund und sehr alt werden. Man muss sich vor allem dessen bewusst sein und man muss diese Krankheit, also seinen Diabetes, akzeptieren. Das ist so mein Leitspruch immer gewesen und das ist so ein bisschen auch das Bild, wo sich das Thema Diabetes mit dem Thema Segeln in meinen Augen irgendwie verträgt und zusammenkommt. Beim Segeln gibt es eine Grundtatsache, die man akzeptieren muss. Man kann nicht gegen den Wind segeln. Man kann mit dem Wind segeln oder halbwinds. Man kann auch hoch an den Wind gehen und man kann kreuzen. Also immer sich gegen den Wind bewegen kann man schon, aber man kommt nicht gegen an, nicht wirklich. Und mit dem Diabetes ist es genauso. Also gegen den Diabetes leben ist keine gute Idee. Und wir wissen vom Segeln, dass insbesondere halbe und raume Kurse besonders viel Spaß machen. Also wenn man den Wind mitnehmen kann. Und mit dem Diabetes ist es auch so, wenn man die Einstellung entwickelt hat, dass man diesen Diabetes, diese Krankheit akzeptiert und mitnimmt und integriert in sein Leben, ob an Bord, auf See oder im ganz normalen Alltag, dann geht es einem besser.
Als Sie damals als junger Mann erfahren haben, Sie haben Diabetes, war der Satz des Arztes, vergessen Sie das mit dem Segeln. Mittlerweile habe ich das Gefühl, können viele Menschen erstaunlich viel mit Diabetes machen. Hat sich da etwas getan aus dem sagen wir, medizinischen Bereich heraus oder ist es eine andere Einstellung? Hat man heute andere Möglichkeiten?
Sowohl als auch. Es gibt Menschen, die mit Typ 1 Diabetes den Mount Everest bestiegen haben, die Triathlet geworden sind, die als Pilot große Jumbojets fliegen. Man kann eigentlich alles machen, man muss eben auf sich aufpassen. Das war aber auch schon früher so, es war schwieriger, die Krankheit war stärker stigmatisiert. Und das ändert sich ganz stark. Und da hat natürlich auch die technische Weiterentwicklung eine Rolle gespielt und spielt es bis heute. Ich musste, als ich angefangen habe, musste ich 7-mal am Tag meinen Blutzucker messen, mir in den Finger pieken, Insulin über so einen Pen spritzen. Inzwischen gibt es Insulinpumpen, es gibt kontinuierliche Glukosemessgeräte, die alle 5 Minuten automatisch den Gewebezucker messen. Und wenn ich auf meine Uhr gucke, dann sehe ich jetzt gerade aktuell, mein Zucker ist gerade ein bisschen hoch, aber ich sehe, wo er ist und ich sehe auch, wie er sich entwickelt und ob er fällt oder steigt. Und sollte er zu hoch oder zu tief sein, dann vibriert die Uhr leicht oder mein Handy piept, gibt mir einen Alarm. Das war vor 10 Jahren noch nicht denkbar. Das im Moment ist tatsächlich viel zu hoch. Das ist eine aktuelle Spitze. Das liegt daran, dass ich vorhin gerade ein sehr, sehr leckeres Schokocroissant gegessen habe, was ich, Stichwort Disziplin, eigentlich nicht immer tun sollte. Aber ich liebe Croissants und anscheinend habe ich das etwas falsch eingeschätzt.
Wie geht das jetzt weiter?
Ich habe vorhin Insulin dafür gespritzt und das wird jetzt sehr schnell wieder fallen und sich dann hoffentlich wieder bei 100, 120, 140 einpegeln. Wenn nicht, muss ich in einer Stunde oder so nochmal korrigieren.
Man hörte so ein bisschen die Festmacher im Moment hier stöhnen. Wir liegen im City-Sporthafen in Hamburg. Das Hamburger Hafenkonzert auf NDR 90,3 kommt heute von Bord einer Segeljacht, die Bastian Haug gehört. Wir haben über ihre Reise mit dem Boot Tadorna gesprochen. Wir sitzen jetzt auf Ihrem neuen Boot. Sie kommen aus einer Seglerfamilie, sind in Schleswig aufgewachsen. Das heißt also, Segeln gehörte von Beginn an zu Ihrem Leben.
Ja, mein Vater sagt immer, ich konnte segeln, bevor ich laufen konnte. Es gibt ein Bild, glaube ich, von meiner Mutter, hochschwanger im Trapez, in einem Ingling, ich glaube Kieler Förde. Ich habe sehr früh selber in so Optikkursen angefangen. Das sind diese Kisten auf dem Wasser, diese Schuhkartons mit 12. Hat mein Vater uns 3 Brüdern, ich habe 2 jüngere Brüder, einen Piraten geschenkt, eine 5-Meter-Jolle aus Holz, Mahagoni. Gleiches Baujahr wie unser Familienschiff, gleiches Baujahr wie Tadorna später. Und Tadorna habe ich jetzt seit über 10 Jahren und das hier ist das nächste Kapitel.
Ich gehe jetzt mal rüber, weil ich will gerade dieses Stöhnen der Festmacher so ein bisschen aufnehmen. Denn das ist ja ein Geräusch, das wir Segler alle sehr vermissen, wenn das Boot im Winterlager liegt. Ausgerechnet jetzt ist natürlich sehr ruhig. Man hat ja immer das Gefühl, so ein Boot hat ein Leben, ja? Doch jetzt hat es ein bisschen geknirscht.
Ja, ich muss mich noch etwas dran gewöhnen. Also das mit der Seele eines Bootes, das ist mir natürlich auf Tadorna immer sehr bewusst. Das ist ein altes Holzschiff und Holzboote haben auf jeden Fall eine Seele. Da bin ich fest von überzeugt. Auf diesem Stahlschiff muss ich erst noch ankommen und heimisch werden. Aber eine Sache, die ganz toll ist, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, das Schiff hat einen Schwenkkiel, das heißt einen großen, halboffenen Kielkasten. Und auf der Jungfernfahrt, auf der Überführung von Plymouth über Southampton hier nach Hamburg, hatten wir ziemlich viel Seegang draußen auf der Nordsee. Wir sind ja mitten im Oktober zwischen zwei Stürmen, den ersten zwei großen Herbststürmen, hier rüber gesegelt. Und wenn dieses Schiff dann mit seinen 15 Tonnen so in diese Wellen eintaucht, dann steigt und sinkt das Wasser in diesem Schwertkasten etwas. Und dann atmet dieses Schiff. Also es hört sich dann so ein bisschen an wie ein Atmen, wie ein Stöhnen in der Welle. Das ist einfach nur die Luft, die in diesem Schwertkasten durchgepresst wird. Aber also auch dieses Schiff hat sicher eine Seele. Das
muss man sich sicherlich dran gewöhnen. Auch daran, dass man, wenn man hier oben reinschaut, dass man das Wasser sehen kann. Ein ganz ungewöhnliches Gefühl.
Ja, es gibt dieses kleine Guckglas da oben auf dem Kielkasten. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir da irgendwie noch eine kleine LED-Lampe unter Wasser installieren kann. Denn dann könnte man da abends reingucken und hätte sein Freiaquarium unter dem Schiff, wo sich die Krabben dann im Kielkasten Hallo sagen.
Ja, es dauert seine Zeit, bis man so richtig heimisch wird auf einem Boot, wie man sich befreundet, die guten und die schlechten Seiten kennenlernt. Das ist ja an sich ganz ähnlich, wie man einen Menschen kennenlernt.
Ja, mit Sicherheit. Ich segel jetzt erstmal in absehbarer Zeit dieses Schiff über den Nordostseekanal nach Kiel und dann nach Schleswig in meine Heimatstadt, lege es dort in den Stadthafen und werde dann sicher erstmal ganz viel ausräumen und umräumen und anfangen zu basteln. Der alte Dieselofen von Tadorna fliegt raus und wird hier installiert und einige andere Sachen. Keine riesigen Sachen, aber ich werde dieses Schiff über den Winter zu meinem Schiff machen.
NDR 90,3, Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. An Bord einer Segeljacht sind wir, sie gehört Bastian Haug. Bastian Haug, Sie haben uns erzählt von Ihrer Tour mit dem Folgeboot mit Tadorna. Zweimal die Ostsee umrundet, aber das war nicht alles. Sie haben dann Mut gefunden und haben noch ganz große Touren gemacht mit einem Großsegler und auch mit einer 17 Meter Yacht.
Ja, also das, wie gesagt, der erste Sommer und dann auch der zweite waren mit meinem kleinen Folgeboot. Und das war ja auch ein, neben dem Seglerischen war das auch ein Herantasten an, geht das mit Diabetes? Und als diese zwei Sommer so absolut problemlos liefen und auch so toll waren und so einen Spaß gemacht haben, kam natürlich diese Frage wieder auf, Mensch, der ursprüngliche Traum von vor 10 Jahren, einmal um die Welt, der war ja nicht tot, der war bloß irgendwie irreal geworden. Und irgendwann denkt man dann wieder drüber nach und fragt sich, Mensch, musste das eigentlich sein, das alles abzusagen? Und dann, das war aber Zufall, rief, als ich auf dem Rückweg von Haparanda war, mein Segelverein aus Berlin an und sagte, Bastian, unser Walross, unser großes Vereinsschiff vom ASV in Berlin, liegt im Moment in Neuseeland, da gab es ein paar Probleme, die Crews haben sich aufgelöst, weil sich das alles um 6 Monate verzögert hatte. Das Schiff war 2 Jahre um die Welt gesegelt, war damals neu gebaut worden, hatte am Sydney Hobart Race zuletzt teilgenommen und war in Peking bei den Olympischen Spielen gewesen und dieses Schiff musste zurück. Und da ergab sich auf einmal die Möglichkeit, ein 2 Jahre altes 17 Meter Regattaschiff sozusagen von Neuseeland durch den Südpazifik, rund Kap Horn, Transatlantik zurück nach Hamburg zu bringen. Und da musste ich nicht lange drüber nachdenken. Und da gab es dann nochmal die Frage, geht das mit Diabetes? Weil natürlich ist der Südpazifik 5.500 Meilen von Auckland bis Ushuaia eine andere Nummer als über die Ostsee. Aber das habe ich mir dann zugetraut. Und das hat wunderbar funktioniert.
Da gab es noch eine Tour auf einem Großsegler.
Ja, ich bin nicht ganz freiwillig in Ushuaia von Bord gegangen. Wir sind nach 5.5 Wochen Südpazifik und 2 heftigsten Stürmen dort angekommen. Also Kap Horn umrundet, Ushuaia, südlichste Stadt der Welt, sind ein paar Tage später mit einer 2. Crew nochmal rund Kap Horn und dann weiter und mussten aber nach wenigen Tagen umdrehen, weil unser Steuermann einen Unfall hatte. Der musste ausgeflogen werden. Dazu sind wir zurück nach Puerto Montt. Das ist der südlichste Hafen der Welt, südlicher noch als Ushuaia. Und ich habe ihn dann begleitet, weil er beide Augen abgedeckt hatte und habe ihn begleitet, erst mit einer kleinen Cessna von dort nach Ushuaia, dann mit einer Linienmaschine nach Buenos Aires, habe ihn dort ins deutsche Krankenhaus gebracht und später ist er von dort nach Deutschland ausgeflogen worden. Und ich kam dann zurück nach Ushuaia und das Walross hatte bereits wieder abgelegt und war auf dem Weg hoch nach Buenos Aires. Und ich saß in Ushuaia und da war niemand mehr. Und dann kam aber die Europa gerade in den Hafen. Die Europa ist das Schwesterschiff der Alexander von Humboldt. Das war ursprünglich das Feuerschiff Elbe 3. Und die fährt jetzt heutzutage unter holländischer Flagge, ist umgebaut zu einer Dreimastbark und segelt jedes Jahr mehrere Touren in die Antarktis und wieder zurück. Und in diesem Jahr, 2010, stand gerade die Regatta Bicentenario an, die 200-jährige Unabhängigkeitsjubiläumsregatta für Südamerika. Und ich habe den Kapitän abends im Pub getroffen und habe ihm gesagt, du moin, ich bin Bastian, ich komme gerade aus Auckland, Neuseeland, mein Schiff ist weg, braucht ihr noch Crew? Und da war ein Platz frei. Naja, also schlussendlich bin ich auf diesem Großsegler 2 Monate von Ushuaia bis nach Santiago de Chile gesegelt, im Verband mit Großseglern aus ganz Europa und Südamerika. Und das war nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ich hatte gedacht, ich hätte ganz viel erlebt auf diesen 5,5 Wochen auf dem Walross Südpazifik, Auckland, Ushuaia. Das Segeln noch ganz andere Formen annehmen kann und deutlich härter sein kann, rein körperlich, das musste ich erst lernen auf der Bark Europa. Mein erster Job war 3 Tage lang unter der Wasserlinie die Ankerketten zu entrosten und Deckschrubben und das Rig warten und so. Und Toilettenputzen gehört auch dazu.
Bastian Haug, wie Diabetes zu einem Beruf geworden ist für Sie, darüber sprechen wir jetzt gleich. Das Hamburger Hafenkonzert heute auf NDR 90,3 aus dem City-Sporthafen Hamburg an Bord einer Segeljacht sind wir bei Bastian Haug. Es ist ein neues Boot, Tadorna, das Boot, mit dem er bekannt geworden ist, mit seinen Ostseerunden, ein Folgeboot von 1959. Das existiert noch und wie er uns versprochen hat, bleibt das auch in seinem Besitz. Er bleibt Tadorna treu. Bastian Haug, das Interessante und auch, sagen wir mal, Tröstliche finde ich ja, dass aus dieser Diagnose Diabetes irgendwo auch eine Perspektive, auch eine berufliche Perspektive für Sie geworden ist.
Ja, beruflich kann man das durchaus nennen. Ich lebe für, aber auch zum Teil von Diabetes. Für, weil ich mit DDoc, mit dieser Community etwas aufgebaut habe. Das war und ist ein Hobby, das läuft so nebenher. Aber ich bin vor 2 Jahren auch gefragt worden, ob ich in den Vorstand der Deutschen Diabeteshilfe eintreten kann. Das habe ich gemacht. Ich bin dort verantwortlich für alles, was das Engagement mit Patienten und für Patienten betrifft, mache aber auch ganz viel im Bereich digitale Lösungen, die helfen. Das, was ich vorhin erwähnt hatte, kontinuierliche Glukosemessungen, Apps und so weiter. Und arbeite dort auch viel mit Firmen zusammen aus der Pharma- bzw. aus der Medizintechnikbranche oder aus der Startup-Szene, die da neues Denken mit reinbringen und das ganze alte Gesundheitswesen so ein bisschen aufschütteln. Und bringen dort immer unsere Sichtweise aus Patientenperspektive mit ein. Also auf Basis dessen, was ich in dieser DDoC-Community alles an Blogbeiträgen lese, was wir diskutieren, was wir miteinander uns wünschen. Diese Szenarien, diese Wünsche, diese Vorstellungen, wie sollte eigentlich eine gute App, ein gutes Blutzuckermessgerät, eine gute digitale Lösung für den Bereich Diabetes aus Patientenperspektive aussehen? Das ist etwas, was ich immer wieder mit einbringe in die Design- und Entwicklungsabteilungen von Medizintechnik- und Pharmafirmen. Da entstehen ganz interessante Projekte daraus. Keine Produkte, aber Projekte.
Aber das Interessante ist auch, dass Sie, sagen wir mal, Mut machen. Sie machen jungen Menschen, vor allem jungen Menschen Mut, die ebenfalls die Diagnose Diabetes 1 bekommen haben und die, wie Sie damals, als Sie es hörten, das Gefühl hatten, jetzt ist erstmal alles, was so Aktivitäten angeht, erstmal vorbei.
Genau, also mir geht es darum, den Leuten das, was wir in dieser Community an Wissen, an Erfahrung, an positive Energie versammelt haben, das breiter zu streuen. Dass die Menschen sehen, du bist nicht allein. Weil ich erinnere mich noch sehr gut, vor 20 Jahren, als ich diese Diagnose bekam, da saß ich im Wartezimmer von meiner Diabetologin oder meinem ersten Arzt oder bei der Schulung und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, warum ich? Und ich bin da jetzt ganz allein da draußen und muss mich da auch selber mit irgendwie abfinden. Es gibt über 300.000 Typ-1-Diabetiker allein in Deutschland. Und die miteinander zu vernetzen und da so eine Art Community draus zu bauen, das gibt unheimlich viel Kraft. Dieses Gefühl, du bist nicht allein und wenn was ist, meld dich über Facebook oder Twitter oder lies hier einen Blogbeitrag oder schreib mal was. Das ist das, was ich mache. Das finde ich gut.
Wir sitzen hier an Bord Ihrer neuen Segeljacht, also eine Segeljacht, die Sie gebraucht gekauft haben und ist ein 12 Meter Stahlboot, sehr schwer, sehr stabil gebaut, ursprünglich eigentlich für arktische Gewässer. Jetzt kommt natürlich die Frage, die kommen muss, was haben Sie vor, was planen Sie?
Ja, da muss ich so ein bisschen lächeln, weil einen wirklichen Plan gibt es auch jetzt genauso wenig wie damals, als ich Tadorna gekauft habe.
Also Schlei und Schleswig ist sozusagen der erste Punkt oder der einzige Punkt, den Sie im Moment schon sicher wissen.
Ja, ein bisschen mehr weiß ich schon, aber einen Plan im Sinne von, wo geht's dann hin, habe ich nicht. Das hatte ich 2007 mit Tadorna auch nicht. Als ich Tadorna gekauft habe, sagte Yvonne, die Voreignerin, Bastian, irgendwann kriegt sie dich. Und mit diesem Boot wird es, glaube ich, ähnlich sein. Das Boot wird mit mir eine Vision entwickeln und irgendwann bin ich dann mal weg.
Bastian Hauck, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für Sie und für das Boot, wie auch immer es genannt werden wird eines Tages.
Ja, danke schön.
NDR 90,3 mit dem Hamburger Hafenkonzert. Wir waren im Gespräch mit dem Segler und Diabetes-Aktivisten Bastian Hauck. Weitere Informationen hält das Netz unter abenteuer-diabetes.de bereit. Und hier ist der Kollege Jan Wulff mit dem Blick auf die kommende Sendung.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Der Norden sinkt, hieß es Ende November im Hafenmuseum an den 50er-Schuppen. Rund 350 Sängerinnen und Sänger aus verschiedenen Chören Norddeutschlands trafen sich im Hamburger Hafen zu einem großen Weihnachtssingen. Der Norden singt. Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen. Jaret die Barber erzählt weihnachtliche Geschichten und wir senden Reportagen aus dem winterlichen Hafenmuseum, das sich auf die Saison 2018 vorbereitet. Das Hamburger Hafenkonzert am Heiligabend morgens zwischen 6 und 8.
Soweit für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jürgen Mende.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.